Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderbaren sonnigen Sonntagnachmittag, liebe Annika.
Den wünsche ich dir auch, lieber Tobias. Wollen wir uns nicht lieber raus auf die Terrasse setzen?
Nein, die Kinder nebenan schreien zu sehr.
Ah, aber ich finde es schon mal sehr optimistisch, dass du nicht sagst, oh, es ist zu warm.
Ja, temperaturmäßig passt das gerade. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt.
So könnte es bleiben, ne?
Ja. Heute am Blutmond.
Bin sehr gespannt.
Ich auch.
Ich hoffe, es bleibt unbewölkt.
Ja. Das werden wir dann sehen.
Ich bin ja mal gespannt, wie es 1938 ausgesehen hat mit dem Wetter.
Kommen wir aber erst später zu.
Oh, na gut.
Wir brauchen nämlich erstmal kurz die Metadaten. Und zwar gehen wir heute, und da wird an das, also dieser Brief wird Anni ganz besonders freuen.
Oha.
Gleich bei der kurzen Einordnung.
Ja.
Sie darf endlich eins hochziehen.
Das stimmt. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut.
Also dieser Brief ist nämlich vom 1. Februar 1938, einem Dienstag, geschrieben wie fast eigentlich immer aus der Northmore Road 20 Oxford. Adressat ein C.A. Firth, Allen at Unwin. Und es ist ja ein Auszug in der alten Ausgabe und der vollständige Brief in der neuen Ausgabe. Mhm. Darum geht's heute.
Bin ich hier total verrutscht? Jetzt bin ich wieder auf Spur. Die kurze Einordnung freut mich nämlich besonders, denn es ist nicht nur anderthalb Monate vergangen seit dem letzten Brief, sondern, halt dich fest, Tolkien hat endlich Geburtstag.
Nein.
Doch. Ja, am 3. Januar hat er Geburtstag und jetzt ist er endlich 46 Jahre alt. Ja, mehr habe ich zur Einordnung auch nicht zu sagen. Aber ich finde, das ist schon...
Ja, aber krank. Lange Zeit, also noch bis in den Januar hinein.
Ja, stimmt. Das verrät er uns auch in diesem Brief, allerdings nur in der neuen Ausgabe.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist noch ein wichtiger Punkt.
Machen wir mal die Kurzzusammenfassung. Nach einem dankenswerten Hinweis wieder präsentiert vom müden Sorgentropf.
Vielen Dank.
Und vielen Dank. Der hat nämlich in unserem internen Tool die Kurzzusammenfassung geschrieben. Das muss ich nicht mehr die Adapedia zusammenfassen. Tolkien dankte diesem Brief C.A. Firth für seinen Brief und erhaltenen Hobbit-Exemplare. Er geht auf die eingefügten Farbillustrationen ein und bespricht separat in einem ausführlichen PS, dass ich schon wieder das falsche Teil kopiert habe. In diesem Brieffragment fragt Tolkien zunächst nach weiteren Exemplaren des Hobbits und danach, ob Rainer Unwin eine getippte Version von A Long Expected Party lesen könne. Rainer ist, wie er bemerkt, ein sehr zuverlässiger Kritiker. Er selbst äußert Unsicherheit über den Wert des Kapitels. Jetzt kommen wir zum Wetter.
Mhm.
Wie war es am 1. Februar? Der Februar startete 1938 in Oxford recht mild. Das Thermometer kletterte auf 8,3 Grad, während es in der Nacht gerade mal auf 3,3 Grad herunterging. Von echtem Winter konnte da kaum die Rede sein. Nicht einmal ein Hauch von Eis oder Frost wagten sich in Oxford hervor.
Oh.
Dafür gab es einen kurzen Regenschauer mit etwa einem halben Millimeter Niederschlag, der mehr nach einem nassen Augenzwinkern des Himmels wirkte, als nach ernsthaftem Regen. Die Sonne zeigte sich immerhin fast 5 Stunden lang und erinnerte durchaus daran, dass auch im Februar schon ein Hauch von Frühling möglich ist. Alles in allem also ein Tag, der zwischen leichter Feuchtigkeit und sonnigen Pausen schwankte. Ein klassisches Oxford-Wetter, das sich weder zu ernst noch zu spektakulär nahm.
Oh, vielen Dank für den etwas anderen Wetterbericht. Ich freue mich da jedes Mal.
Ja.
Es entwickelt sich euch zu meiner Lieblingskategorie in der Briefanalyse.
Ich hoffe nur, dass Tolkien erst wesentlich später auch von anderen Orten die Sachen schreibt, weil... Die Wetterdaten von Oxford sind halt dankenswerterweise seit, keine Ahnung, 1800 Schlag mich tot erfasst.
Mm.
Aber für andere Örtlichkeiten, wenn er dann im Urlaub ist oder so, ja, dann zu gucken, ob ich die Wetterdaten für die Region kriege, ist halt immer...
Das Gute ist vielleicht auch, dass wir halt uns jetzt ja Ende der 30er Jahre befinden und Wetteraufzeichnungen da zu der Zeit jetzt auch nichts Ungewöhnliches mehr sind. Jetzt vielleicht auch nicht für jeden Ort noch abrufbar bis heute, aber es ist halt jetzt einfacher, als wären wir jetzt 1815 oder ja, so.
Also es ist bis teilweise die 60er schwierig, Anbieterdaten
zu kriegen. Oh, okay. Na,
lass uns mal in diesen überlangen Brief kommen.
Ja, was ich noch sagen wollte, gut, dass Tolkien die meiste Zeit seines Lebens in Oxford verbracht hat. Ja, dieser überlange Brief erstreckt sich über 10 Seiten. Und man braucht wirklich lange, bis man ihn durchgelesen hat.
Ja, ich erinnere mich noch, wie schwer es war, ein Spoiler.
Ja.
Weil in der deutschen Ausgabe ist halt genau 3 Sätze lang.
Ja, wir hatten es ja beim Spoiler in der letzten Folge ja im Prinzip schon, dass der neue Brief etwas länger ist oder in der neuen Ausgabe ist der Brief etwas länger. Also jetzt nicht wesentlich, sind einfach nur 2 Sätze noch dazugekommen. Aber das war's. Also in meiner Ausgabe geht es damit los, dass Tolkien Mr. Firth fragt, ob er noch 4 weitere Ausgaben vom Hobbit haben könnte.
Ja.
Macht dann 3 Punkte. Also die sind auch von Tolkien, das sind keine Auslassungen oder so.
Auch wohl beim letzten Mal gab es, die Fehler gab es ja in der deutschen Ausgabe.
Genau, also ich gehe davon aus, dass es ja auch da ist, die bearbeitete Fassung ist, dass sie da ein bisschen besser drauf auch geachtet haben. Oder das heißt besser, dass sie drauf geachtet haben werden. 4 Punkte bedeuten Auslassung, 3 Punkte sind Punkt, Punkt, Punkt von Tolkien. Genau, und dann geht's schon los mit, ob Mr. Firth, bitte Mr. Unwin, fragen könnte, ob der bitte seinen Sohn bitten könnte. Ein sehr zuverlässiger Kritiker, wie wir schon in der Zusammenfassung gehört haben. Ob der denn vielleicht das erste Kapitel von der Hobbit-Fortsetzung lesen könnte.
Tja.
Dam, dam, da.
Und sonst davor stand jetzt bei dir nicht wirklich viel, oder?
Nee, also das ist einfach nur dieser eine Satz, könnte ich bitte 4 weitere Ausgaben vom Hobbit haben? Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt der Satz mit, ob Mr. Unwin bitte seinen Sohn bitte fragen könnte.
Ja, okay.
Bitte das Kapitel lesen.
Kommt denn nach dem Block, den wir gerade besprechen, noch viel?
Das ist dann am Ende, nach dem, was du hast, auch noch ein Satz.
Also der Brief ist wirklich...
Der ist wirklich kurz, ja. Also hier sind es in meiner Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen.
Ja, okay. Zeilen?
Zeilen, ja.
Die habe ich im Deutschen auch.
Okay, warte, dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Sätze.
Also 2 Sätze mehr.
Ja.
Ist das Ansprache und und Signatur?
Dear Mr. Firth.
Aber ich meine, sind die jetzt bei dir in den 5 Sätzen schon inkludiert?
Nein.
Okay.
Also dann sind es Zeilen, was habe ich vorhin gesagt, 6 Zeilen? 7, 8, 9 Zeilen.
Mit Leerzeilen oder hast du die Leerzeilen nicht mit?
Da gibt es keine Leerzeilen. Okay. Nur Zeilenumbrüche.
Ihr merkt schon, wir versuchen diesen Brief künstlich in die Länge zu ziehen.
Ja, dann kommt dein cooler Spoiler vom letzten Mal. Ich habe es getippt. Also es existiert jetzt nicht nur in Tolkiens Kopf oder als...
Also eine von 5 Versionen, die er ja probiert. Mindestens. Genau.
Und dann kommt noch ein sehr interessanter Satz, der mich gerade in der Zusammenfassung schon hat aufhorchen lassen. Ich glaube nämlich, dass hier die Übersetzung mal wieder komplett woanders hingeht. Und da der Brief sehr kurz ist, würde ich gerne diesen Satz zitieren.
Go for it.
Zitat: I have no confidence in it, but if he thought it a promising beginning, could add to it the tale that is brewing. Zitat Ende.
Gregor hat das wie folgt übersetzt, Zitat: Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Aber wenn er meint, dass es ein vielversprechender Anfang ist, könnte ich die Geschichte hinzufügen, die sich zusammenbraut. Zitat Ende.
Ja, also mit er bzw. he ist Rainer Unwin gemeint, der Sohn von Stanley Unwin, der sehr zuverlässige Kritiker.
Ja.
Und was ich halt jetzt krass fand, im Englischen hat er no confidence in das Chapter, in das Kapitel, das er jetzt getippt hat. Und im Deutschen ist er sich nicht sicher, was er davon halten soll. Ich finde das komisch. Also ich hab kein Vertrauen darin. Ich finde das im Englischen, das ist so negativ und so endgültig irgendwie so hier, ja, kann jetzt mal drüber gucken, aber ich weiß, es ist Rotz. Ist was ganz anderes als, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber wenn er es für gut empfindet, kann ich da schon was draus machen. Wie wirkt das denn auf dich?
Nein, ich bin mir halt gerade nicht sicher. Ich bin dafür in der englischen Sprache nicht sicher genug zu Hause. Gerade auch mit Rückblick auf 1938, muss ich jetzt auch im Kopf langsam umgewöhnen. Nicht immer sagen 37. Ob das wirklich so negativ seinerzeit auch war, wie wir es heute vielleicht sehen. Und ja, wahrscheinlich ist das wieder einer der Freiheiten, die ein Übersetzer sich nehmen kann.
Und muss wahrscheinlich auch.
Aber wie, ich hätte jetzt eher gesagt, eine Sekunde, welches Wort hat er genommen? He has no?
Confidence.
Confidence, ja.
Also Vertrauen.
Ja, ja.
Ich wüsste auch keine andere Übersetzung für Confidence, außer sich sicher zu
Faith
sein.
Faith wäre noch möglich.
Ja, also was er anders machen könnte. Aber ich meine, so, die deutsche Übersetzung von dem Wort Confidence ist halt, ne, ich habe kein Vertrauen darin, ich habe keinen Glauben daran, ich glaube nicht daran. So.
Wobei, man kann auch sagen, nee, keine Zuversicht.
Keine Zuversicht. Aber ich finde, das ist halt alles was anderes als, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist, finde ich, eher neutral. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch wieder so ein Ding ist von britischer Höflichkeit. So, ja, ich habe hier mal
magst
was.
Magst du noch mal eben ganz kurz, also ich habe ja das Englische gerade nicht vorliegen. Also ich habe jetzt hier mehrere Kommata. Einfach mal den ersten Teilsatz.
Ja,
noch mal.
Der Rest ist auch, finde ich, ziemlich eindeutig übersetzt. Zitat, I have no confidence in it. Zitat Ende.
Gut, das wäre dann im Deutschen Zitat, ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll, Zitat Ende.
Das meine ich. Ich finde, das ist total anders. Und der Rest?
Vielleicht wurde Kriege nach Zeichen bezahlt. Und dann ist natürlich eine Übersetzung, so wie er es hier, viel mehr wert. Ja, aber nein, du hast komisch, recht, also jetzt so.
Weil der Rest geht ja dann weiter mit, wenn er, also Rainer, findet, dass es ein vielversprechender Anfang ist, dann könnte ich die Geschichte oder ne, die Erzählung dranhängen oder dazu tun, die sich da zusammenbraut. Allein das ist ja schon sehr schön. Es braut sich was zusammen, ne? Also, und heute wissen wir ja auch, dass der Herr der Ringe ihm so ein bisschen entglitten ist als Geschichte und
dezent
ganz woanders hingegangen ist. Auch wahrscheinlich als das, was Stanley Unwin sich vorgestellt hat, als er ihn gefragt hat oder gebeten hat, eine Fortsetzung vom Hobbit zu schreiben oder mehr über Hobbits. Hat er sich ja auch nicht mit so einem langen, düsteren Werk gerechnet. Und das, finde ich, ist eher straightforward übersetzt. Aber dieser erste Teilsatz, ich meine, wir werden auch heute auf keinen grünen Nenner kommen. Und den guten Herrn Kriege können wir halt leider auch nicht mehr fragen. Aber das ist mir halt einfach sehr aufgefallen an diesem sehr kurzen Brief.
Ja, wo man sich bei drei Sätzen auch ein wenig mehr Zeit lassen kann.
Ja,
für den
doch
Vorsatz.
Auch mal schön.
Übrigens, weil der Brief so kurz ist, habe ich heute die Tunnelbohrmaschine ausgepackt.
Oh nein.
Die bei all dem Angebot war.
Steht der Garten noch? Machen wir mal den Brief weiter. Oder hast du hierzu schon was?
Nein, aber ich glaube, also mehr ist in dem Brief ja auch nicht zu enthalten. Also
naja doch, da kommt jetzt bei mir noch ein Satz.
Ah ja, stimmt.
Genau. Und zwar sagt Tolkien, dass er für die meiste Zeit der Vacation, also der Ferien, krank gewesen ist leider. Und dann yours sincerely, J.R. Tolkien. Mehr ist es auch nicht. Aber hier ist halt eben die Info, dass er halt krank gewesen ist, und zwar über einen längeren Zeitraum.
Ja, hatten wir ja schon, also ne, der war im Dezember schon krank.
Ja, und du wirst da sicher in der historischen Einordnung ja auch noch das ein oder andere dazu.
Der hatte ja auch noch nur an den Augen was im letzten Brief und Kehlkopfentzündung und.
Also irgendwie total lediert so. Das ist aber halt im Deutschen fehlt das oder in der alten Ausgabe ja auch, ne? Das ist ja jetzt die, nicht im Englischen und im Deutschen, das ist jetzt natürlich anders, aber vor dieser Ausgabe 2023 ist die, oder? War es ja auch so, dass er auch im Englischen das gefehlt hat. Also weil wir immer sagen, der Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Ausgabe. Ja, 2023, genau. Also und das ist halt jetzt dabei. Ich meine, das ist jetzt keine kritische Info, aber ich finde es halt schon, wenn man sich halt mit seinem Leben beschäftigt und mit seinem Alltag, dass er halt länger krank war, ist jetzt schon irgendwie. Und trotzdem hat er das Kapitel halt abgetippt, ne?
Ja.
Ja, das war's zum Brief.
Ja.
Oder hast du noch was jetzt an der Stelle?
Zum Brief habe ich nichts. Kommen wir zu den erwähnten Personen.
Genau. An der Zahl 3.
Ja.
Und zwar einmal Charles Firth, der Adressat des Briefes, arbeitet bei Alan and Unwin und wird erwähnt in Brief Nummer 10.
Ja. Meinst du, also wo du gerade Charles Firth sagst, meinst du damit den Charles Arthur Francis Firth, der am 27. September 1909 geboren wurde?
Nein.
Und am 24. Dezember 1986 verstarb?
Du hast Charles rausgefunden. Nein. Wo hast du den gefunden? Oh mein Gott.
Dessen Eltern Carl Joseph Firth, 1869 bis 1914, und Louise Firth, born Trier, geboren von 1881 oder gelebt von 1888 bis 1966.
Alter!
Hat übrigens unter anderem zwei eigene Bücher veröffentlicht, Life Since 1900, natürlich bei Allen & Unwin veröffentlicht, und You and the State, An Introduction to Civis and Current Affairs. Erste Buch ist unter 1960, glaube ich, veröffentlicht worden. Wenn zu den Charles A. Furse, der eigentlich zwei Doppelnamen hat.
Wie krass ist das denn bitte? Wo hast du den gefunden?
War gar nicht so ein...
Ach was. Ja, weißt du, selbst bei Christina Scull und Wayne Hammond stehen Fragezeichen in den Geburts- und Sterbedaten. Alter, und gerade wollte ich wieder mein Sprüchlein aufsagen, zu dem wir leider immer noch nichts wissen. Da dachte mir, nein, das schenke ich mir jetzt. Ich sag jede Folge die gleiche Sache. Nein, okay. Ich will alles wissen.
Ja, was willst du noch wissen?
Ich will wissen, wie du den gefunden hast.
Also ich hab... Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen.
Ach was.
Und ich wollte eigentlich nur wissen, wofür dieses blöde Arsch steht.
Oh, da sag mir noch mal ganz kurz. Also Geburtsjahr war 1909.
Ja, Sterbejahr 1986. Sein Name
Moment,
ist...
Moment, 1986.
Ja. Mhm. Ich bin mir zu 98% sicher.
Okay.
Also eine absolute Sicherheit gäbe es erst, wenn man wahrscheinlich den Verlag anschreibt.
Mhm.
Und der Name ist Charles Arthur Francis Firth.
Oh, ich habe das gerade bei den erwähnten Personen hinzugefügt. Ist das schön.
Ja.
Und jetzt können wir nämlich auch, da ist nämlich, steht immer wieder der Satz drin. Über C.A. Firth gibt es in den Nachschlagewerken zu Tolkien keine Angaben zu
Geburts-Todesdaten.
Tobias hat allerdings.
Ja, und es war, ich habe es nochmal verifizieren lassen über andere Wege. Und zwar war es halt relativ nischig. Alles.
Okay.
Und zwar wissen wir ja natürlich, dass First by Allen & Unwin gehabt haben. In einem Buchvorwort wird Charles First MBA getitelt und als Allen & Unwin Director.
Okay.
Das heißt, er hatte nachher auch eine sehr hohe Stelle bei Allen & Unwin.
Er war Verlagsleiter dann für Lehrbücher.
Ja. Wie du ja gerade gesagt hast, war er ja Verleger oder Head of Education Publishing. Und in einem Buchvorwort dankt Mr. Charles Firth, MBA, Director of George Allen & Unwin. Und damit haben wir die Verknüpfung zwischen Charles Firth und MBA.
Wieso MBA?
Da kommen wir gleich zu. Yeah, das ist wichtig. Und in der Londoner Gazette, nennt den vollen Namen des Offiziers mit genau diesen Initialien, nämlich Captain Temporary Charles Arthur Francis Firth. Und dann kommt eine... Geh davon aus, das ist eine Soldatenzahl, eine sechsstellige ID dahinter.
Mhm.
Und später wird er auch ausführlich als C.A.F. Firth MBA geführt. Und damit sind halt die Wege dadurch, dass es auch, wie gesagt, über ein Vorwort mit den Schlüsseln, es gibt keinen anderen Eintrag mit Firth und, also mit Charles, Leerzeichen Firth und die Titel MBA. Und MBA steht für Member of the Most Excellent Order of the British Empire.
Mhm.
Also ein Status, den man halt auch nicht einfach so kriegt.
Naja, da muss schon besondere Verdienste am
Vaterland,
am Empire
gemacht haben.
Ja.
Das heißt, es gibt genau ein Charles Firth, MBA.
Okay. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Allen & Unwin mehr als einen Charles Firth gegeben hat, der noch dazu MBA war.
Und Verlagsleiter.
Ja.
Und, oh sie, und sie nie die Unterscheidung in allen Werken gemacht haben mit CA1, CA2.
Ja. Boah, ich bin gerade echt, ich bin zum einen sehr, sehr beeindruckt. Zum anderen denke ich mir so, vor allem wenn er selber publiziert hat, so krass, dass der bislang nicht gefunden wurde. Oder war das halt so ein, ja, ich recherchiere mal kurz, wobei ich mir das bei Scull und Hammond eigentlich kaum vorstellen kann.
Also über ihn als Autor gibt es nichts.
Ja.
Und auch so, ich meine, klar, Amazon gab es damals noch nicht, aber Amazon hat ja auch für alte Autoren immer so eine Autorenzusammenfassungsseite. Und ich möchte das jetzt nicht despektierlich meinen, aber selbst Marcel, der ein, zwei Werke übersetzt hat, hat bei Amazon eine eigene Autorenseite. Ich glaube sogar
First
ich.
Taucht nicht auf. Hm? Und First taucht
First nicht. Taucht nicht auf.
Und du hast auch eine?
Nein, ich glaube, selbst ich habe einen Eintrag bei Amazon Books für mein Buch und mein Spiel.
Ja.
Aber das sind so Sachen, wo du halt einfach nichts findest. Und habe ich mir die Bücher quer gelesen, um rauszufinden, ob es da nicht vielleicht irgendwo der volle Name drin steht, weil die Abkürzung C.A.F. Firth Die hatte ich relativ schnell gefunden über Heritage. Mhm. Da die Verbindung. Aber ich wollte ja wissen, ist er das?
Ja. Also wenn ich bei Amazon Charles Firth eingebe,
ja,
dann kommt Life Since 1900, You and the State, was du schon gesagt hattest. Und dann taucht hier noch ein drittes Werk auf. 1975 veröffentlicht Old Farms and New Farming, A Layman's View of the Land.
Ja.
Und das sind die drei Bücher, die da auftauchen. Zu ihm selber aber keine Geburts- und Sterbedaten und sonst
That's
was.
What I told you.
Das, was du gesagt hast, genau.
Ihr habt ja auch gesagt, er hat unter anderem diese beiden Bücher rausgebracht. Okay. Ich habe nicht gesagt, er hat gesagt, das sind unter anderem die Bücher, die er rausgebracht hat.
Ja, ja, okay.
Und ja, an zu C.A. Firth gibt es halt null Informationen als Autor nicht. Dann habe ich versucht, über Autorenlisten bei HarperCollins zu gehen. Mhm. Weil du hast ja auch das Problem, Charles hat ja immer nur sein C genommen, also immer nur Charles.
Ja.
Nie Arthur oder Francis mit dazu.
Ja.
Das heißt, man muss auch da immer gucken, sind das unterschiedliche.
Vor allem, was ich interessant finde, ist, dass ja auch hier bei den Briefen heißt es ja immer nur C.A. Firth, also C.A. Und der zweite Vorname, Francis, der wird komplett unterschlagen.
Ich gehe davon aus, dass er ihn wahrscheinlich bei der Kommunion-Konfirmation vielleicht bekommen hat und ihn aber nie wirklich angenommen hat.
Ah, oder bei der Firmung, je nachdem.
Ja, das ist doch.
Konfession. Nee, Kommunion oder Konfirmation, hast du gesagt. Ja, Entschuldigung, hab nicht aufgepasst. Ich habe irgendwie nur Konfirmation gehört und dann dachte ich mir so, ja, nee, warte mal, vielleicht war er ja nicht Protestant, aber Kommunion. Und
zum Beispiel so ist J.R.R. Martin ja an sein zweites R gekommen.
Aha.
Das ist gar nicht von Geburt an.
Okay.
Sondern ist halt eben bei der Kommunion-Konfirmation.
Ja.
Hat er einen weiteren Namen bekommen und das war halt ein R.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wofür es steht, aber das ist halt.
Interessant. Also ich kenne das aus dem, zumindest aus dem, was ich darüber weiß oder was ich selber miterlebt habe, kenne ich das jetzt von den Protestanten nicht, dass man da irgendwie noch einen Namen bekommt, aber ich bin da auch nicht tief drin, also kann auch sein, dass das so ist. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass das eine katholische Geschichte vielleicht dann ist. Ja.
Ich weiß es nicht, vielleicht steht es einem auch frei.
Mhm.
Vielleicht sagen aber die Eltern, sie wollten es unbedingt und er hat gesagt, aber nee, Francis ist mir, ich kürze ja meinen zweiten Namen schon nur ab, dann will ich nicht noch meinen dritten Namen, also C.A.F.
Mhm, ja.
Genau, und er hat auch geheiratet.
Mhm.
C.L. Firth hatte noch zwei Geschwister.
Mhm.
Und Geburtsdatum und Co. kriegt man dann über die britische Geburts- und Sterbedatenbank raus.
Und da kommt man einfach so rein.
Wenn man weiß, wo man suchen muss, ja.
Okay. Ach so, wahrscheinlich sind da jetzt aber halt auch die Sperrfristen abgelaufen und Co., oder?
Also sind alle Todes- und Geburtsdaten bis 2005 veröffentlicht.
Krass.
Naja, 20 Jahre.
Ja. Naja, aber eigentlich sind da Sperrfristen so 30 bis 60 Jahre nach dem Tod. Gut, 30 Jahre wären
für ja, aber ich weiß zwar nicht, für welche Daten du meinst, aber für so.
Naja, aber da sprechen wir von Deutschland. Also das ist so im Prinzip das Archivrecht in Deutschland. Kann ja sein, dass das in Großbritannien eher alles viel lockerer gesehen wird. Würde mich nicht wundern.
Genau, hat.
Boah, wie krass.
Geheiratet ist übrigens in Sudbury, Suffolk, England gestorben und beerdigt.
Ja, also Suffolk muss ja sehr schön sein, ne?
Also am 24. Dezember, Heiligabend, 2 Jahre.
Oh.
Nachdem wir haben uns etwas mehr als anderthalb Jahre diese Welt geteilt.
Oh, wir nicht. Mei, wie krass, Charles Firth.
Echt, es war dank eines Vorwortes.
Mhm. Und du hast dich jetzt dahinter geklemmt, weil es sich einfach gewurmt hat und dir gereicht hat, dass wir immer nur sagen können, ja, da gibt's halt irgendwie nichts. Hast du dir gedacht, so jetzt hole ich mal den Klappspaten raus. Hast dann festgestellt, damit kommst du nicht weit.
Hab den Bagger geholt. Da durfte ich auch nur bis 1,25 Meter tief buddeln. Dann brauchte ich Tiefbaugenehmigung. Und dann dachte ich, wenn ich sie schon einhole, kann ich auch wenigstens gleich den
Ballrock aufwecken.
die Tunnelbaumaschine.
Ja, krass. Hast du die Adapedia schon erweitert?
Nein, nein, nein. Ich habe sie Elfrieda getauft.
Die Tunnelbaumaschine?
Ja, die Tunnelbaumaschine haben immer Namen. Meine heißt Elfrieda.
Sehr schön. Also vielen Dank an dich und Elfrieda für die Zutageförderung von Charles.
Ja.
Mei. Aber?
Arthur sagte ich nicht.
Charles Arthur. Mhm. Charles Arthur Francis Firth. 1909 bis 1986. Erste Erwähnung als Charles A. Firth. Fragezeichen, Fragezeichen in Brief Nummer 10.
Ja, das musst du jetzt aber bei allen anderen Briefen nachholen, ne?
Ja. Also die jetzt kommen oder müssen wir...
Die auch alle rückgängigen müssen wir ja jetzt.
Müssen wir alle nochmal neu einsprechen?
Alle nochmal neu einsprechen. Gott. Komplett. Und nur diese Stelle dann anders einsprechen.
Oh. Nein, das wäre ja voll der Spoiler. Das machen wir nicht. Es gibt ja Leute, die fangen ja teilweise jetzt noch an mit den Briefen. Oder fangen nochmal von vorne an, habe ich auch schon.
Also es tut mir leid, dass die erwähnten Personen dieses Mal so lang... Wir sind ja immer noch bei der ersten erwähnten
Person. Das stimmt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das freut mein Herz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das wird mich jetzt durch die ganze komplette nächste Woche tragen. Wie auf Wolken.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich werde alle Links, sofern sie frei zugänglich sind, in die Shownotes packen. Mhm.
Danke.
Ich bin natürlich immer sehr erfreut, wenn es Menschen gibt, die das Ganze einfach nochmal Korrektur lesen. Also ich wollte vielleicht gegen recherchieren so rum.
Ja, voll gut. Davon lebt ja auch die Wissenschaft.
Ja.
Ja, also das war die erste erwähnte Person. Vielen Dank. Kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Die zweite erwähnte Person ist Mr. Unwin. Damit ist natürlich Stanley Unwin, der Verlagsleiter zu dem Zeitpunkt, gemeint. Erste Erwähnung in Brief Nummer 15a. Und die dritte Erwähnung ist sein Sohn oder his son. Damit ist Rainer Stevens Unwin gemeint, der Sohn von Stanley Unwin, der auch seinerzeit schon den Hobbit sozusagen als erste Einschätzung rezensiert hatte als Kind. Und der taucht das erste Mal auf in der Einleitung zu Brief Nummer 9. Das waren die erwähnten Personen. Kurz und knackig. Oh, wie krass, ich fass es nicht, dass du echt den Charts gefunden hast.
Dann wollen wir aber mal gucken in die historische Einordnung.
Oh ja.
Wann geht's denn bei dir los?
Bei mir geht's los der Zeitpunkt ist ja 20. Dezember 37 bis 1. Februar 38. Und bei mir geht's los am 21. Dezember.
Ich bin erst am 22.
Okay. Am 21. Dezember hat nämlich Schneewittchen und die sieben Zwerge Premiere. Der erste abendfüllende Zeichentrickfilm von Walt Disney.
Cool.
Und zwar feiert der Premiere vor einem komplett rein erwachsenen Publikum. Yay! Siehst du, da war Stanley Unwin schon viel fortschrittlicher. Der hat gesagt, Kinderbücher sollen von Kindern bewertet werden. Ja, richtig gut. Dann geht's bei mir weiter am 29.
Gut, am 22. Dezember schreibt K.M. Kilbright, eine Studentin von Tolkien in Leeds, mit der er in Kontakt blieb. Und Tolkien hatte ihr auch ein Exemplar von The Hobbit geschickt. Und sie kommentiert nicht nur das Buch und sendet ihm Neuigkeiten sowie Weihnachtswünsche. Sie fragt Tolkien auch, ob er ein Ersatzexemplar, zum Beispiel zweite Auflage, vom Hobbit hat und ihr vielleicht signieren würde.
Oh.
Denn ihr ursprüngliches Exemplar wurde zerstört, nachdem sie es einem Kind geliehen hatte, das Scharlach bekam.
Oh nein. Okay, dazu brauchen wir weiter nichts kommentieren. Alles gesagt.
Die Geschichte endet aber vorläufig 2002.
Was?
Ja, und zwar am 13. Dezember.
Okay, kommt die zwei Türme ins Kino?
Ja, war es nicht das 14. oder 16.?
Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Dezember 2002.
Diese, gerade eben nicht die Scharlach, sondern die danach geschickte Erstausgabe wird mit einer Widmung an Kilbright hatte, sowie ein handschriftliches Gedicht von Tolkien in angelsächsischer Sprache, teilweise aus The Lost Road abgeleitet, wird bei Sotheby's in New York versteigert.
Oh.
Damit ist halt, also was nicht ganz klar ist, ob jetzt sie nochmal eine Erstausgabe gekommen ist oder ob Tolkien noch eine Erstausgabe hatte und ihr sie geschickt hat.
Mhm.
Auf jeden Fall, ich wollte mir jetzt keinen Account bei Sotheby's anlegen, lag der Preis zwischen 50 und 70.000 britischen Pfund.
Krass. Nicht schlecht. Ja, und das schreibt sie ihm am 22. Dezember. Und jetzt am 1. Februar bittet Tolkien um weitere 4 Ausgaben vom Hobbit beim Verlag.
Ja.
Also vielleicht häufen sich da halt jetzt die Anfragen.
Ja.
Weil Weihnachten ist ja vorbei.
Moment, wir sind ja noch gar nicht. Wann fängst du an? Wann ist dein nächster Punkt?
29.
Gut, ich habe ja am 24. auch noch was und am Christmas und am 27. Ah, also
mach weiter.
Am 24. schreibt C.V. Salmon und schlägt vor, dass sie die Probe für die Rundfunksender am 12. Januar Nachmittag stattfinden sollte. Und separat schickt die BBC Tolkien einen Vertrag für seinen Vortrag.
Oh, cool.
Dann kommt natürlich Christmas Eve. Und hier schreibt Tolkien als Father's Christmas einen langen Brief an Christopher und Priscilla.
Oh.
Er beginnt als Father Christmas und wird von dem Elben Ilbereth mit Unterbrechung durch den Nordpolarbären beendet. Begleitet wird er von einer großen Illustration, gezeichnet in farbiger Tinte, mit 9 Szenen, die das Jahr am Nordpol beschreiben. Wahrscheinlich verbringt sowohl Jane Neve als auch Jane Grove dieses Weihnachten mit der Familie Tolkien.
Ah, oh, Jenny Grove, oder?
Ja.
Ja, das ist die Cousine von Edith. Mhm.
29. sagtest du, ne?
Ja.
Dann habe ich am 27. noch etwas, und zwar schreibt Tolkien, nachdem er sich christliche Weihnachtstage gegönnt hat, wieder als C.V. Salmon, und schreibt, dass er sich nicht sehr schnell erholt, glaubt aber, dass er bald seine Stimme zurückhaben wird. Da er am 10. Januar um 15 Uhr in London an einer Sitzung teilnehmen muss, wäre es doch günstig, wenn sie auch an dem Tag eine Probe machen könnten. Außerdem schreibt Ruth Smith an Tolkien und dankt ihm für die Zusendung eines Exemplares von The Hobbit und seines jährlichen Briefes.
Oh, schön. Ja, am 29. Dezember endet jetzt etwas oder kommt etwas zu Tage, das 1. Juli begonnen hat, das wir da schon erwähnt haben in der Interimsfolge, nämlich bei Mai bis August 1937. Da gab es nämlich das Referendum in Irland. Und jetzt, am 29. Dezember 1937, tritt die irische Verfassung in Kraft und aus dem Irish Free State wird Ireland bzw. Eire. Genau. Also das ist jetzt der Abschluss, den ich damals schon angekündigt hatte. so mit so einem Vorausblick, dass es jetzt passiert. Dann hätte ich am 31. Dezember wieder was.
Ich habe am 30. noch etwas. Mhm. Und zwar Beowulf, The Monsters and the Critics wird in den Proceeding of the British Academy Band 12 nachgedruckt.
Oh, cool. Ja, am 31. Dezember ereignet sich etwas, das sich nicht am 31. Dezember 1937 ereignet hat, sondern wir haben jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts ein historisches Ereignis, das viel später passieren wird, aber an diesem Datum festgelegt werden wird. Und zwar wird im Nachhinein völkerrechtlich festgelegt, dass die Grenzen des Deutschen Reiches an diesem Stichtag stehen. Sprich, nach dem Zweiten Weltkrieg muss ein Zeitpunkt festgelegt werden, wann sind die Grenzen des Deutschen Reiches so, wie sie vor der aggressiven Expansion durch die Nazis erfolgt sind. Also was ist der letzte,
ja,
der letzte reguläre Zeitpunkt? Und das wird nach dem Krieg auf den 31. Dezember 1937 festgelegt. Weil wir jetzt in ein Jahr kommen, ich meine, es wird jetzt dann eh alles richtig eskalieren, aber es ist halt jetzt so, dass wir ja jetzt die ganzen Annexionen uns bevorstehen, Österreich, Sudetenland, Polen und so weiter, nach und nach. Und später, nach dem Krieg, muss halt ein Zeitpunkt gewählt werden, wann war es denn vor diesen ganzen Expansionen. Und das ist eben der 31. Dezember 1937. Und das ist halt wichtig, vielleicht dazu noch einen ganz kurzen Satz für die Nachkriegsordnung, so einen neutralen Referenzpunkt zu haben, um eben nicht die von Hitler geschaffenen Eroberungen zu legitimieren. Um nicht zu sagen, ja, das war rechtens, sondern eben zu sagen, das war es nicht. Na, das ist ja völkerrechtlich ganz entscheidend. Und daher werden die Grenzen vom 31. Dezember als völkerrechtliche Grundlage auch in internationalen Verträgen festgesetzt und dafür halt herangezogen. Und die bleiben übrigens bis 1990 bestehen, weil erst dann mit der Wiedervereinigung Deutschlands oder mit dem 2+4-Vertrag, der dann erfolgt, verliert Deutschland seine territoriale Souveränität, wie es so schön heißt, über die Gebiete östlich von Oder und Neiße. Ja, also ein sehr, sehr, sehr interessantes Datum, was zu dem Zeitpunkt keiner wusste.
Gut.
Gut, dann habe ich am 1.1. was.
Ja, ich habe mal was für den Januar im Allgemeinen.
Ja.
Geht auch ein wenig über den Januar hinaus. Sachen so, die nicht ganz genau datiert werden können, auf die wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann nochmal zu sprechen kommen. Und so gibt es neben den Vorbereitungen seines Vortrags für die BBC auch die Arbeiten Tolkiens natürlich an The Hobbit sowie einige Fortschritten am Silmarillion, dass sie nicht wirklich groß waren, haben wir in der letzten Folge besprochen. Ihm fehlt aber die Zeit, wie gewünscht, ein Paper über Märchen zu verfassen. Weiß gar nicht, wann das geschrieben wurde.
On Fairy Stories, warte.
Ja.
39.
Ja, also das wird noch ein bisschen dauern. Also hier waren schon im Prinzip so, hat er so die Ideen. Aber Christopher Tolkien, der zu Weihnachten krank aus der Schule zurückkam, wird geröntgt und es werden Unregelmäßigkeiten am Herzen festgestellt. Und er wird einen Großteil des Jahres im Bett verbringen müssen.
Mhm.
Und im Sommer wird er ein Bett an einer Schaukel im Garten haben,
von
dem er aus mit dem Teleskop, das sein Vater ihm gekauft hat, die Sterne beobachtet.
Oh, das ist sehr traurig und auch sehr schön.
Ja. Okay. Dann mach du mal, ich habe nämlich noch was auf für den 1. Januar.
Ja, am 1. Januar verleiht König George der VI. Die New Year's Honors, also die Ordens- und Ehrenauszeichnungen, bei denen neue Mitglieder vom Ritterorden und Empfänger anderer offizieller Auszeichnungen benannt werden im British Empire. Also das ist etwas, das passiert immer am 1. Januar bis heute, aber halt eben auch 1938.
Am 1. Januar war es endlich soweit. Tolkien durfte um 14.30 Uhr im University Museum Oxford einen illustrierten Vortrag über Drachen halten.
Ah, stimmt, die tolle Geschichte.
Dies ist einer von 6 Weihnachtsvorträgen, die es in der Zeit gab, die für Kinder von 30. bis 10. Januar stattfanden. Gesponsert wurde es von der Ashmolean Natural History Society of Oxfordshire. Es war aber der einzige Vortrag, den Tolkien gehalten hat. Die anderen Vorträge sind unter anderem Birds of Oxford, Whale and Whaling, Pack Horses, Coaches and Highwaymen, Coral Reefs und Electric Sparks.
Mhm.
Tolkien zeigt unter anderem Bilder von Dinosauriern und seinen eigenen Zeichnungen von Drachen.
Ist das cool!
Und 2022 wurde der Vortrag nochmal gehalten.
Wie das?
Und zwar von Professor John Holmes, der J.R.R. Tolkiens Vortrag über Drachen eben an dieser Stelle nochmal neu gehalten hat.
Oh, ist das cool. Das heißt, der Vortrag ist überliefert oder
teilweise
erhalten,
ja,
worden.
Also, ich packe euch einen Link in die Shownotes, was interessant ist, weil er führt auf die University of Birmingham.
Das ist so cool.
Ja, und wer einen Oxford-Account hat, also einen Oxford-Uni-Account, der kann sich, glaube ich, auch das Teil bei Oxford nochmal direkt durchlesen.
Meldet euch, bitte. Das ist so cool. Wir haben dazu ja auch ein sehr, sehr nettes Feedback mit einer Idee bekommen. Das heben wir uns aber dann für die Feedback-Folge auf,
ja.
Oder? Soll ich das an der Stelle kundtun? Okay. Ja, sehr cool. Aber ist auch eine tolle, also ich finde das auch eine tolle Idee, diese Vortragsreihe für Kinder. Also auch die Themen finde ich mega spannend.
Ja.
Und ich mir so denke, oh, da wäre ich auch gern dabei gewesen.
Gut, ich habe am 3. wieder was.
Ja, ich auch.
Ladies first.
Die BBC sendet ihre erste nicht-englische Rundfunksendung, und zwar auf Arabisch. Und Hörende in der gesamten Nahostregion schalten halt ein zu einer einstündigen Sendung, die größtenteils aus einem Nachrichtenbulletin zu so regionalen Ereignissen besteht. Und das Publikum äußert sich Berichten zufolge sehr enttäuscht darüber, dass die Sendung nicht, wie bei den italienischen Programmen, mit Liebesliedern durchsetzt war, sondern einfach nur Nachrichten. Das fand ich irgendwie so erheiternd, dass ich das unbedingt mit reinnehmen musste. Und die BBC ist ja britisch, ne? Von daher passte das ja ganz gut. Aber ich fand es einfach so nett. Ja, die Italiener hatten da noch Liebeslieder dazwischen. Das war viel spannender. Dann habe ich erst wieder was am 5.1.
Am 3. Januar hat Tolkien nicht nur Geburtstag, was interessanterweise nicht bei Skull und Hermann drin steht.
Was? Hat er da nichts gemacht?
Doch, er hat nämlich auch von C.V. Salmon einen Brief bekommen, der ihn darüber informiert, dass er ein Studio für die Proben am 10. Januar um 11 Uhr gebucht hat, also zu cool. Tolkiens Wunschtag.
Ja, sehr schön.
Ich bin dann wahrscheinlich am 6.
Okay. Am 5. Januar 1938 verbietet das nationalsozialistische Deutschland jüdischen Menschen, ihren Namen zu ändern, um ihre Abstammung zu verbergen. Was zum einen ein Hinweis darauf ist, dass das passiert ist. Also, dass da versucht wurde, Namen zu ändern. Und zum anderen aber halt auch zeigt, wie kritisch die Lage halt schon lange ist. Ja.
Übrigens der Nächste.
Mein nächster Eintrag ist vom 21. Januar.
Okay, da habe ich noch ein bisschen was dazwischen.
Das dachte ich mir fast.
So, am voraussichtlich 6. Januar schreibt Tolkien an Saruman zurück, dass er den Zug um 9.12 Uhr nimmt und dann wahrscheinlich pünktlich um 11 Uhr in den BBC-Studios ankommen soll. Ihm ist noch ein wenig unwohl, aber er fühlt sich schon besser. Es fiel ihm aber schwer, seinen Vortrag innerhalb des Zeitlimits zu halten. Und er wird sein Manuskript erst am nächsten Tag abschicken können, was er dann auch tut am 13. Mit einem Gleitschreiben, der hofft, dass er auf 13 Minuten getimt hat. Am 10. fährt Tolkien dann nach London, um seine Rede bei der BBC zu proben. Und vermutlich nimmt er dann auch an einer Sitzung teil, die er in seinem Brief vom 27. Dezember erwähnt.
Mhm.
Und am 13. Januar schreibt Tolkien wieder an Sir Saruman eine Überarbeitung seines Manuskripts, offenbar mit von Saruman vorgeschlagenen Änderungen. Und außerdem schreibt er, das hatten wir ja gerade, dass eines seiner Kinder habe plötzlich ein schlechtes Herz. Und er war halt nonstop bei Ärzten und war allgemein sehr beunruhigt.
Verständlich.
Und am 14. Januar nimmt Tolkien vermutlich seine Rede im BBC-Studio in London auf. Trotzdem habe ich, auch wenn das jetzt hier heißt, laut bei Christina Scull und Ben Hammond, dass es aufgezeichnet ist, habe ich leider nirgendwo einen Mitschnitt gefunden.
Schade.
Und es ist der 6. Vortrag in einer Reihe Poetry Will Out, Studies in National Inspiration and Characteristic Forms. Und er wird um 22.15 Uhr im BBC National Program ausgestrahlt.
War schon spät.
Das Ganze beruht ja einfach nur mal, um die Leute abzuholen, auf Tolkiens bahnbrechenden Erfolg und Vortrag Beowulf, The Monsters and the Critics aus dem Jahr 1630.
1630?
Nein, aus den Jahren 36.
Ah, okay. Ich dachte gerade, was für ein schöner Versprecher.
Nein. Interessant ist, dass später Tolkien diesen Vortrag auch noch ausbaut. Und Christopher Tolkien Teile dieses Vortrages unter dem Titel Old English Verse als Anhang zu The Fall of Arthur 2013 rausgibt.
Stimmt.
Auch interessant finde zumindest Dimitra Fimi ist der Kontext dieser Sendung. Und zwar das Projekt listet 6 Sendungen der Reihe Poetry Will Out mit einem klaren Ziel auf. Die Idee dieser Reihe ist es nämlich, dass Poesie in den Herzen aller Völker zu finden, auch wenn sie bei verschiedenen Völkern unterschiedliche Formen annimmt. Und einige dieser Formen, das französische Sonett, skandinavische Sagen, italienische Epen und so weiter, werden in dieser Reihe nachgezeichnet. So titelt es zumindest die Railroad Times. Und Tolkiens Beitrag war tatsächlich die 6. und letzte Sendung dieser Reihe.
Oh, haben sie sich dann auch gedacht, besser wird's nicht. Passt.
Wahrscheinlich. Am 16. Januar startet das Hillary Term und Tolkiens geplante Vorlesungen und Seminare in diesem Semester sind Beowulf Text fortgesetzt. Dienstags um 11 Uhr in der Examining School beginnt am 18. Januar The Old English Exodus dienstags und donnerstags um 12 Uhr in der Examination Schools beginnend am 18. Januar Old English Texts Klasse 2. Jahr, Kurs 1 und 2. Dienstags um 17.15 Uhr Prom Pembroke College, beginnend ab dem 18. Januar und Old Norse Texts. Donnerstags um 17.15 Uhr ebenfalls am Pembroke College, beginnend ab dem 20. Januar.
Wofür würdest du dich einschreiben?
Gar nichts. Ich würde nichts verstehen. So, wann sagtest du 19.?
21.
Gut, am 18. Januar G.H. White von der Examination School schreibt an Tolkien und schickt ihm einen Zeitungsausschnitt des Hobbit-Briefes im Observer. Er übermittelt die Hoffnung aller an der Schule, dass Tolkien bald wieder gesund wird.
Oh.
Und zwischen dem 18. Januar und 18. Februar schreibt Tolkien eine Antwort an den Observer auf Hobbit.
Zwischen dem 18. Januar und 18. Februar war ein Monat lang damit beschäftigt.
Ja, irgendwann dazwischen. Also nein, es ist halt.
Man weiß nicht genau. Okay, interessant. Da war ich mir jetzt mal wieder nicht sicher, ob ich es mit reinnehme oder nicht. Ich fand es trotzdem einfach so spannend. Und es wird sicherlich auch in den britischen Zeitungen gestanden haben. Von daher dachte ich mir, ach, was soll der Geiz, ich nehme es mit rein. Und zwar ist aufgrund eines Hinweises von der MI5-Agentin Olga Gray sind zwei Männer von der britischen Polizei verhaftet worden, die in der U-Bahn-Station Charing Cross, wo wir auch schon ein paar Mal ein- und ausgestiegen sind, die Übergabe von Dokumenten durchgeführt haben. Also zwei Männer haben Dokumentenaustausch betrieben. Dafür gab es einen Hinweis von der MI5-Agentin. Daraufhin haben die Polizisten die beiden Männer verhaftet. So rum wäre es wahrscheinlich verständlich.
Findest du nicht auch, dass das extrem, nicht übergriffig, also so ein bisschen extrem ist, einfach nur, um an das erste Kapitel des Herrn der Ringe zu kommen?
Ja, also wenn man das Kapitel vom Herrn der Ringe aus dem Arsenal von Woolwich entwendet, das eine Rüstungs-, Munitions-, Abdichtungs- und Sprengstoffversuchsfirma in London ist, dann muss ich sagen, nein, finde ich eigentlich nicht übertrieben. Dafür gibt's Geheimdienste und Geheimagenten. Und die Olga Gray war wohl eine Doppelagentin und eigentlich aber Sekretärin und Abtippistin oder wie man das auf Deutsch sagen würde, also jemand, der Dinge tippt. Gab's ja früher noch als Jobbeschreibung. Ja, richtig, richtig spannende Geschichte. Werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber wenn man mal Olga Gray einfach recherchieren möchte, ich glaube, die war ziemlich cool. Oder war auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit. So, genau, das dazu. Dann habe ich wieder was am 24.01.
Dann komme ich mit dem 21. noch dazwischen. Und zwar das Komitee für vergleichende Philologie wählt Tolkien in seiner Abwesenheit zum Mitglied des Komitees für die Ernennung von Prüfern für 3 Jahre ab dem Hillary Term 1938.
Das heißt, er hat gar kein Mitspracherecht gehabt. Die wählen ihn einfach, Punkt. Er kann auch nicht mal was dagegen tun, weil er war abwesend. Der Arme. Ja, am 24. Januar überträgt das BBC Fernsehen die erste Oper im Fernsehen, und zwar eine Aufführung von Wagners Tristan und Isolde. Und da wir wissen, dass Tolkien und vermutlich auch Edith vielleicht so Fans von Wagner gewesen sind, könnte sein, falls sie einen Fernseher besessen hätten zu der Zeit, dass sie das vielleicht sogar miterlebt haben.
Oder sich in einem Pub mit Fernseher getroffen haben.
Als es in Pubs Fernseher angegeben hat, die dann im Pub Opern übertragen, ja.
Ja, im Opernpub.
Im Opernpub, sehr schön. Ich finde die Vorstellung gerade extrem schnuffig. Ja, dann habe ich am nächsten Tag, am 25. zwei Einträge. Ja,
dann mach mal.
Also einmal durchsuchte die österreichische Polizei die NSDAP-Zentrale in Wien und entdeckt Pläne für einen nationalsozialistischen Putsch. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg weigerte sich aber, die Dokumente zu veröffentlichen, weil er befürchtet hat, Hitler damit zu provozieren. Das ist der eine Eintrag. Der andere Eintrag, da geht's um den damaligen Kriegsminister Werner von Blomberg, also in Deutschland, nicht in Österreich. Der hatte kürzlich geheiratet, das wird noch wichtig, weil Hermann Göring jetzt Hitler eine Akte über diese neue Ehefrau von dem Werner von Blomberg übergibt, in der ihr polizeiliches Vorstrafenregister als ehemalige Prostituierte sowie ihre Beteiligung an pornografischen Fotoaufnahmen offengelegt wurde. Also ein Riesenskandal. Und Hitler konfrontiert Blomberg damit noch am selben Tag und erklärt ihm, dass er halt nicht länger Kriegsminister bleiben kann. Das kurz merken, weiter geht's dann am 27. Januar.
Gut, dann jump ich nochmal ganz kurz rein, einfach nur in der Vollständigkeit halber. Und zwar nimmt am 25. Januar Tolkien an einer Sitzung des Bibliotheksausschusses der englischen Fakultät teil. Mhm. Damit bin ich raus.
Komplett. Okay, dann mache ich mal weiter. Am 27.01., also 2 Tage nach dieser Konfrontation, tritt Werner von Blomberg aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Kriegsminister zurück und kehrt zu seiner Hochzeitsreise nach Capri in Italien zurück. Hitler hatte ihm versprochen, dass er nach Abklingen der Affäre wieder in sein Amt eingesetzt werden wird, doch er wird nie zurückberufen werden. Am 30. Januar finden im ganzen Land, in Deutschland, Feiern zum 5. Jahrestag des NS-Regimes statt. In Nazi-Deutschland wurde die Treudienst-Ehrenmedaille für Angestellte und Arbeiter gestiftet an diesem Tag. Und erstmals wurde der Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft an 5 Preisträger verliehen. Also großes Brimborium, 5 Jahre NS-Regime. Yay. Das war Sarkasmus. Am 31. Januar ordnet Hermann Göring die Einrichtung eines Rates für Kriegswirtschaft ein, dessen Mitglieder vom Kriegsminister und den Oberbefehlshabern der Wehrmacht ernannt werden sollten. Also alle Zeichen stehen auf Krieg, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Das war's von mir mit der historischen Einordnung.
Wird nicht besser die nächsten Jahre, ne?
Nee, so gar nicht. Und ich fürchte auch, dass wir oder ich ab irgendeinem Zeitpunkt auch entscheiden müssen, was wir alles mitnehmen. Ob wir wirklich alles mitnehmen. Kommt vielleicht auch drauf an, wie lang die Abschnitte werden. Also wenn das 2 Wochen sind,
ja,
kann es zwar auch sein, dass es sehr viel wird, aber kann sein, dass es sich auch irgendwie die Waagschale hält. Aber ich fände es jetzt auch in einem Podcast, in dem es halt um Tolkien und sein Leben geht, ein bisschen unausgeglichen, wenn wir irgendwie von der historischen Einordnung so 1/8 Tolkien und 7/8 Kriegsgeschichte. Weil darum geht's in diesem Podcast ja eigentlich nicht.
Es ist nur einfach mal die Zeit, in der man erlebt.
Ja.
Und klar, jetzt muss man so harsch sich das anhört, dafür sind wir halt auch einfach kein Zweiter Weltkriegs-Podcast. Man muss jetzt nicht über jede Hinrichtung und jede Deportation berichten.
Können wir leider auch gar nicht, selbst wenn wir es wollten.
Ja, aber große Ereignisse, Sachen, die alles vorbereiten, Sachen, wenn es möglich ist, mit dem Berüchtigten, es wird zurückgeschossen, müssen wir gucken. Wir müssen uns dann aber auch einfach überlegen, inwieweit wir gerade bei der Mär des Angriffs aus Polen auf Deutsche, was ja nachweislich ja ein Friendly Fire war. Man hat ja schon geguckt, dass keiner stirbt.
Ja. Aber
dass eigentlich Deutsche, die als polnische Soldaten verkleidet waren, auf deutsche Stellung geschossen haben, um den Krieg zu rechtfertigen. Da muss man natürlich gucken, dass bei solchen Sachen wir zwar den Kontext auch herstellen, also auch innerhalb der Geschichte, aber wir müssen jetzt nicht jede Beförderung, wenn sie nicht für den späteren Verlauf richtig ist. Und wir werden uns da einfach vorsichtig, so langsam wie der Krieg sich ja jetzt anbahnt, so langsam und vorsichtig werden wir uns auch an dieses Thema fassen, um zu gucken, dass es halt nicht zu viel Gewicht zunimmt. Also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke für die Länge des Podcasts in dieser Folge, hat die historische Einordnung mehr Zeit als die 3 Sätze. Wir kriegen aber auch Briefe, die gehen über 10, 20, 30 Seiten.
Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich habe das jetzt sehr zusammengefasst mit dieser ganzen Werner von Blomberg-Geschichte da. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht auch noch irgendwie einordnen müsste. Also weil du das jetzt gerade sagst, dass wir ja auch Dinge beim Namen nennen. Lass mich hier noch einen ganz kurzen Einschub der Vollständigkeit halber einfach mit reinbringen. Werner von Blomberg war ja war Kriegsminister und Oberbefehlshaber des Heeres war Werner von Fritsch. Heute wissen wir, dass Göring diese ganze, also es wird als Blomberg-Fritsch-Krise deklariert. Das ist im Prinzip eine Intrige, die Göring halt inszeniert gegen die Wehrmachtsspitze. Und es geht dann halt eben später darum, ne, dass dann halt eben Leute zurücktreten und so weiter, was ich ja auch gesagt hatte. Irgendwann ist dann halt, also zu dem Zeitpunkt ist dann jetzt Göring der einzige Träger dieses ganzen Wehrmachtsdienstgrades und ist somit der ranghöchste Offizier der Wehrmacht jetzt bis 1940. Das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Ja, aber wie gesagt, da müssen wir einfach mal gucken, da müssen wir uns einfach gemeinsam rantasten. Vielleicht sollten wir auch irgendwie uns noch so einen Disclaimer überlegen, dass wir dass einfach klar ist, dass das hier kein Geschichtspodcast ist, dass wir halt einfach irgendwie noch so einen Satz reinbringen, dass wir wirklich einfach so aus unserer Sicht für Blick aus Tolkiens Sicht oder für ein späteres Verständnis die Sachen aufgenommen haben, dass aber natürlich weit mehr passiert ist.
Dass wir keinen Anspruch auf
Vollständigkeit
erheben können. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht ganz gut.
Also gerade jetzt, wenn es erst mit großen Schritten 38 Richtung Krieg geht.
Ja, weil ich tue mich da halt dann auch schwer für. In meinen Augen ist natürlich dann immer alles wichtig, weißt du, jedes kleinste Detail. Und das führt aber wahrscheinlich halt zu weit. Und das, ich vermute auch, dass das nicht das ist, weswegen uns die Menschen hauptsächlich hören.
Ja.
Könnt uns ja wie immer
Feedback dalassen. Vor allem bricht es einfach mit jeglichem Gleichgewicht.
Ja, also vor allem, wenn es dann so einen Überhang hat. Ja,
und wie gesagt, bei diesem Brief mit 3 Sätzen kein Thema. Ne, da kam ja auch noch Arthur dazwischen. Oder Francis.
Ja.
Und
aber das wiederum ist sehr relevant für diesen Podcast.
Ja, aber ich meine nur so in Betracht der Laufzeit.
Ja, ja, klar, klar. Gut, Fazit zum Brief. Wie fällt dein Fazit aus?
Lass mich doch mal eben kurz den Brief lesen.
Ja, schau mal kurz noch mal rein.
Ja, also, er ist cool, er ist nett, es ist schön, dass er noch mal Rainer bittet.
Ja.
Den Brief, oder zu, darum gibt, dass Tolkien darum bittet, dass Rainer noch mal das erste Kapitel liest, aber ansonsten interessant mal wieder, was die Übersetzung betrifft.
Ja.
Ist ja auch etwas, was im Feedback viele gesagt haben, dass sie es gut finden, dass wir Deutsch und Englisch, weil viele es zum Beispiel nur auf Deutsch oder nur auf Englisch lesen.
Ja, ja.
Wir lesen es für euch exklusiv zweisprachig. Und ja.
Und nicht alle haben die neue Ausgabe, die erweiterte Ausgabe.
Das kommt ja auch noch dazu. Also Fazit fällt aus, es ist ein kurzer Brief. In der ursprünglichen Fassung, ja.
Mhm.
Hätte ich sogar verstanden. Wobei ich gucke gerade. Ja, die vier Punkte bei Ich habe es getippt. Hätten jetzt den Kohl auch nicht fett gemacht.
Mhm. Also das Einzige, was ja neu dazugekommen ist, ist kann
nein, ich meinte inwieweit, ob, also die Kernaussage ist ja im Prinzip, dass er nochmal gefragt wird und ob er, dass Tolkien damit nicht richtig zufrieden ist.
Ja.
Das meinte ich mit, wenn, so, das ist der erste Satz, das ist der dritte Satz und der zweite Satz, dass ich habe es getippt.
Ja, genau.
So, und den hätte man jetzt noch rauskürzen können mit vier Punkten.
Ach Gott, ja.
Wenn man gesagt hätte, man müsste jetzt wirklich Platz sparen. Aber ich glaube, da war es dann einfacher, den Sermon davor, den Sermon danach kurz wegzulassen.
Ja, ich meine, das eine ist halt, kann ich bitte noch vier Hobbit-Ausgaben haben und das andere ist, ich war krank.
Ja, und in dem Sinne, ich finde es gut, dass er drin ist, weil er einfach nochmal zeigt, ne, dass er jetzt wirklich loslegt.
Ja.
Und dass er aber selbst noch nicht zufrieden ist mit der Variante.
Ja.
Und bei dir?
Ja, genauso. Also ich finde es halt auch, also was ich sehr schön finde, ist eben dieser Bezug zu Rainer. Kann der bitte nochmal drüber schauen, weil der wird's wissen. Und seinem Urteil kann ich vertrauen, meinem eigenen scheinbar gerade nicht. Und das fand ich sehr schön, weil das halt auch schön, ja auch schon so ein, ja noch so ein bisschen privateren Zugang auch zwischen Tolkien und Stanley Unwin auch herbringt. Lustigerweise schreibt er das aber halt Charles Firth.
Ja.
Weil er ihm eh schon schreibt, hier kann ich noch vier Ausgaben haben oder mit ihm eh gerade im Briefwechsel ist und schreibt das nicht Stanley und schickt es ihm direkt, sondern fragt erstmal höflich.
Ja. Gut. Was nehmen wir mit, Anni?
Ja, was nehmen wir mit? Das erste Kapitel vom Herrn der Ringe ist getippt. Es wird um kritische Einschätzung durch Stanley Unwins Sohn gebeten. Mal wieder. Weil auf den ist Verlass. Und Tolkien verlässt sich ungern auf sein eigenes Urteil. Er war krank. Wir wissen endlich, wie Charles Firth mit vollem Namen heißt und wann er geboren und gestorben ist. Das nehme ich vor allem mit aus diesem Brief.
Nee, nicht aus diesem Brief, aus dieser Recherche.
Aus dieser Recherche, aus dieser Folge nehme ich das mit. Mit einem ganz, ganz vollen Herzen. Und ja, dass die historische Einordnung manchmal auch ganz schön Überhang nehmen kann. Im Vergleich zu einem Brief.
Dann der nächste Brief geht wieder an Charles Arthur Francis Firth bei Allen and Unwin.
Ja. Yeah.
Ist geschrieben am, oder das Datum, den 4. Februar 1938, also drei Tage später. Ist ein kurzer Brief, etwas länger als hier, und das ist nur eine kurze Frage an dich. Gibt es bei dir auch vier Punkte oder ist es bei dir vollständig?
Bei mir gibt es keine vier Punkte, es scheint vollständig zu sein.
Dann gib uns deinen Spoiler, deinen Ausblick, dein.
Mm. Ich habe einen Brief von einem jungen Leser aus Boston erhalten, dem eine Liste von Irrtümern beigelegt war.
Bam, bam, bam.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wie immer wird das Tolkien sehr ernst nehmen. Ich glaube, viel kann man dazu sagen.
Ja, ich habe gerade quer gelesen. Ja, aber da, wenn wir dann in 14 Tagen drauf zu sprechen kommen.
Mhm.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Anni. Aber nicht nur vielen lieben Dank, Anni, sondern möchte ich mich auch an die Steady-Leute bedenken und alle Leute, die uns auch sonst unterstützen. Stagniert leider gerade ein wenig, aber da werden mit Sicherheit hoffentlich noch ganz viele weitere Leute kommen. Aber Elfriede braucht nämlich viel Treibstoff.
Elfriede,
und namentlich bedanken möchte ich mich bei Monika, Tammy, Sebastian, Maren und Franz sowie natürlich allen Personen, die nicht namentlich erwähnt werden wollen, sowie natürlich allen weiteren Unterstützer, in Summe aktuell noch 19 Personen, und wir sind sehr dankbar für jegliche Form der Unterstützung, und wenn ihr es finanziell nicht schafft, ist das überhaupt kein Problem, aber schreibt uns einfach vielleicht bei Apple Podcasts, falls ihr ein Apple-Gerät habt, erfahrt eine nette Bewertung, vergibt uns im Podcatcher eurer Wahl 5 Sterne. Schreibt einen netten Kommentar. auf der Webseite oder bei Spotify, da kann man auch kommentieren. Das freut uns immer sehr und hilft ja auch mit, dass andere Leute auf diesem Podcast vielleicht aufmerksam werden.
Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über euer Feedback. Wir haben jetzt einiges zusammengetragen und wir wurden unter anderem gefragt, naja, ihr sagt ja auch manchmal, schreibt mal einen Brief. Wie kann man uns denn einen Brief schreiben? Auf unserer Website auenland.pro findet ihr im Impressum unsere Dienstadresse. Da könnt ihr gerne Briefe, Postkarten.
Man muss ja noch nicht mal gleich ins Impressum gehen, sondern einfach auf auenland.pro ganz nach unten scrollt. Da sieht man Auenland Productions UG, Freiottostraße 4, 80797 München, Germany.
Noch besser. Schau an, das hatte ich noch gar nicht. Ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Aber ich glaube, ich packe sie auch einfach in die Shownotes. Spricht ja nichts dagegen. Ja,
genau. Also wie dem auch sei, wir wurden gefragt, wie ist denn eure Adresse? Das ist unsere Adresse. Und nur kurz, bevor ich hier jetzt irgendwelche Gerüchte lostrete.
Podcast? Neuer Backpodcast?
Nein. Es ging nämlich um den Passus, schreib doch mal wieder einen Brief. Das hatte, glaube ich, zumindest eine Person so verstanden, schreibt uns doch mal wieder einen Brief.
Was ich vollkommen in Ordnung finde.
Freue ich mich auch riesig.
Vielen Aufklebern, Dank. Plätzchen, Geschenken.
Oh, Plätzchen, ja. Also, aber eigentlich, und das meine ich mit, ich möchte hier was klarstellen vielleicht auch. Eigentlich meine ich damit, schreib doch einfach mal wieder einen Brief an einen geliebten Menschen oder eine gute Freundin, einen lieben Kollegen oder sonst wie. Also einfach jemand, den ihr gern habt, wo ihr sagt, hey, dem könnte ich mal einen Brief schreiben oder eine Postkarte oder sonst irgendwie echte Post. Also echte, schöne Post zu bekommen, ist ja doch etwas selten geworden in unserer Zeit. Man bekommt so viele Rechnungen und Werbung und Zeug, was man lieber nicht bekommt. So ist das gemeint. Das wollte ich nur einmal einfach gesagt haben. Ihr dürft aber auch uns gerne schreiben, da freuen wir uns auch. Und ich fasse das jetzt einfach mal zusammen mit, Leute, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.